Ja, grüß euch und ein herzliches Willkommen bei MC Lido, dem Podcast, bei dem es darum geht, leichter durchs Leben zu hüpfen, indem wir ein bisschen was von unserem schweren Gepäck loswerden. Meine lieben Freunde, heute zur der Podcast-Folge Nummer 55 geht es um Kunst, Schamanismus und Krafttiere. Bei mir zu Gast ist die Sabine Koschier aus Kolbermoor. Und zwar nimmt sie uns als Schamanin mit, wie sie überhaupt zu den Wurzeln des Schamanismus gefunden hat in der Mongolei. Sie gibt uns einen Erlebnisbericht über das High Pacific Crest Trails und wir werden sogar in den Urwald Borneos in Indonesien mitgenommen, wo leider aufgrund der Palmölplantagen immer mehr des Urwaldes weichen muss. Ich habe dieses Bilderbuch selber von der Sabine geschenkt bekommen und meine Kinder haben das Bilderbuch, wofür sie sogar einen Bilderbuchpreis bekommen hat, in den Kindergarten mitgenommen und dort vorgelesen. Und es hat wirklich die Herzen berührt. Sie berichtet, wie sie zu dem Spitznamen Mrs. Tiger im Urwald Nepals im Himalaya gekommen ist. Und wir hören viele, viele spannende Geschichten und Erlebnisse von ihr. Ich freue mich mega, dass ihr heute dabei seid und euch mit mir dieses tolle Interview anhört. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen bei mir auf der Podcast-Couch und meine Interviewgästin heute ist die Sabine Koschier. Wir sprechen über Kunst und Schamanismus und wie diese zwei Welten zueinander finden können und auch zueinander passen. Die Sabine ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Künstlerin, Schamanin oder Heilerin und Hypnosetherapeutin. Sabine war als Kind eher schüchtern und zurückhaltend und beobachtend. Eine schwere Krankheit mit 6 Jahren hat sie die Selbsthypnose und den Kontakt zu ihrem Krafttieren entdecken lassen. Wieder gesund wurde sie, die stets träumende Sabine genannt, und ihr künstlerisches Talent entfaltete sich. Feen und Naturgeister waren damals ihre Lieblingsmotive. Später als Projektarchitektin gehörte zu ihren Erfolgen die künstlerische Innenraumgestaltung des U-Bahnhofs Candyplatz in München. 2010 ging dann die Tür auf für den Schamanismus. Geboren und aufgewachsen ist die Sabine in München und neben ihrer beruflichen Tätigkeit ist die Sabine gerne in der Natur unterwegs und verbringt sehr gerne Zeit in den Bergen. Herzlich willkommen, liebe Sabine, und ich finde es unfassbar schön, dass du da bist. Habe ich irgendwas vergessen bei meiner Vorstellung?
Ja, also auch vielen Dank, dass ich hier eingeladen bin, liebe Lisa Marie. Und was vielleicht noch fehlt in dieser Auflistung ist, dass ich 2 Kinder habe. Die Tochter, die lebt in Hamburg und der Sohn, der lebt seit kurzem in Rosenheim. Und von dem bin ich jetzt sogar Oma geworden, eine Enkeltochter.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Das
Oma-Glück.
Genau, ja. Und sehr in der Nähe. Und das macht schon glücklich. Ja,
das ist schön. Wie geht's dir heute? Was gibt's denn? Was ist so los bei dir momentan? Nimm uns mal ein bisschen mit.
Ja, also mir geht's sehr gut und eben dieses Oma-Dasein spielt gerade jetzt eine ziemlich große Rolle in meinem Leben auch.
Genau. Das glaube ich. Schön. Ja, möchtest du ein bisschen uns erzählen, wie du zum Schamanismus gefunden hast? Ich glaube, das war 2010, gell?
Ja, aber insgesamt müsste ich da eigentlich wirklich da ansetzen, wo ich so krank geworden bin als Kind.
Gerne, ja.
Das war mein erster Schultag und ich hatte da eine ziemliche Angina entwickelt, Halsentzündung. Und ich habe meine Mutter halt bekniet, ich muss unbedingt diese Schultüte haben und zum ersten Schultag gehen.
Also du wolltest gehen?
Ich wollte unbedingt gehen. Und ich bin danach halt sehr krank geworden und habe dann Blut gebieselt und hatte dann eine Niereninsuffizienz, weil die Angina ist runtergerutscht in die Beckenbodengegend. Und dann musste ich auf die Isolierstation, damit nicht noch andere Bakterien reinkommen, und war dort, also ich war 3 Monate weg, war 1 Monat dort in diesem Krankenhaus, und da ich der, also 66, 65 sind ja die geburtenstärksten Jahrgänge, und die hatten keine Kapazitäten mehr bei der Haunerschen Kinderklinik in München, und ich habe dann so ein Abteil bekommen in einem Riesensaal. Und der war so mit so schwarzen Plastikplanen vorn und hinten und seitlich abgetrennt. Und es war dunkel, es war kein Fenster. Und meine Mutter ist einmal am Tag reingekommen. Und ich war dort irgendwie wie lebendig begraben. Das war dann erstaunlich. Es kam immer am Abend durch diese zwei überlappenden Plastikfolien, die sind plötzlich auseinandergegangen. Und dann kam ein Wolf herein und hat sich dann auf mein Bett gelegt und so die Schnauze in meine Richtung. Und ich habe richtig das Gewicht gespürt. Mhm. Und der hat in der Nacht auf mich aufgepasst. Oh. Und mir war das irgendwie nicht klar. Also jetzt im Nachhinein, das war wohl mein Krafttier damals. Und der hat mich beschützt und der ist jede Nacht gekommen, bis ich aufs Gymnasium gegangen bin.
Nicht nur im Krankenhaus?
Nein, sondern der ist daheim auch immer wieder gekommen und ich war befreundet mit dem.
Hast du das deiner Mama gesagt?
Den hat natürlich niemanden anderen gesehen und meine Mutter hat gesagt, naja, die Sabine schon wieder, die spinnt. Mhm. Da ich dann aber so lange weg war in der Schule, habe ich halt den Anschluss verpasst. Also wie ich wiedergekommen bin, haben sich halt alle schon die Freundschaften gebildet gehabt. Die waren schon, ich weiß nicht, bei H oder so und ich habe erst mit O und U angefangen. Mhm. Und ich habe dieses Nachzüglersein habe ich eigentlich meine ganze Schulzeit mitgeschleppt. Und es war eben auch...
Obwohl du dann wieder gesund warst.
Ja, genau. Also ich habe da irgendwie mir wahnsinnig schwer getan. Mir wurde dann auch eine Legasthenie, der leichte, diagnostiziert. Und im Gymnasium dann hat dann auch der Lehrer gemeint, so wie meine Mutter wegen irgendwas wiederkommen sollte, ja, die Sabine, die träumt ja nur, die schafft sowieso nie das Abitur. Und ich habe halt gekämpft und habe mich in meine Traumwelt zurückgezogen und habe das geschafft. Alles eigentlich, was ich mir vorgenommen hatte, bin Architektin geworden. Was ich aber noch hatte, war ein ziemlich strenges Elternhaus. Mhm. Da war die antiautoritäre Erziehung noch nicht angekommen. Mhm. Und dann noch halt was ein krasses Erlebnis war, aber was halt auch meine Arbeit jetzt auch im Verständnis zugrunde legt, dann wie ich 12 Jahre alt war. Da haben mich meine Eltern mit meiner kleinen Schwester zusammen auf so eine Skifreizeit vom Sportcheck geschickt. Und da ist jede Nacht der Skilehrer zu mir gekommen.
Oh Gott.
Und das war so krass, ich konnte nicht Nein sagen. Und ich konnte nicht sagen, ich will das nicht. Ich hatte meine Sprache verloren. Ich war einfach sprachlos. Und dieses Sprachlossein hat mich verfolgt. Also ich habe dann auch nicht viel reden können und wie ich heimgekommen bin, war meine Mutter dann schon so, dass sie gemerkt hat, oh, ich bin ja noch mehr durch den Wind, als ich eh schon immer war. Und dann hat sie halt nachgebohrt und hat das halt rausgefunden und ich habe ihr das erzählt. Aber dann ist halt so richtig, die ist explodiert und mit meinem Vater hat sie rumgeschrien und das muss Konsequenzen haben. Und dann ging es halt nur darum, dass dieser Skilehrer bestraft wird. Aber man hat mich nicht in den Arm genommen oder getröstet oder irgendwo hingebracht zu einer Therapie, was ich gebraucht hätte, sondern eigentlich das Opfer ist allein gelassen worden und es hat sich man nur um den Täter gekümmert. Dann, wie ich dann erwachsen wurde, habe ich mir gedacht, so, das geht jetzt nicht mehr so weiter. Ich muss meine Ängste bekämpfen.
Ja.
Und ich habe mir dann eine Angst ausgesucht, die eben nicht traumabesetzt war. Und das war die Höhenangst. Mhm. Höhenangst ist halt für mich was Neutrales gewesen, weil da ist mir nichts passiert. Und ich habe mir das Sportklettern ausgesucht. Mhm. Da war es noch so, dass noch ganz wenige Frauen geklettert sind, an den Felsen, in den Bergen. Und ich war meist mit ganz vielen Männern unterwegs, die einzige Frau. Und ich konnte jetzt mal stolz sein auf mich. Ich habe was erreicht. Ich habe zwar immer Angst gehabt, zu fallen, zu versagen und so, aber ich war trotzdem, auch wenn ich eine Tour nicht geschafft hat, ich war so stolz auf mich, dass ich überhaupt das gewagt habe. Ich habe darüber auch meinen Mann dann kennengelernt und wir waren dann jede freie Minute am Felsen. Mhm. Wir waren auch so extrem, dass wir dann später die Kinder unten an Bäume gebunden haben und die haben dann mit irgendwelchen Naturmaterialien gespielt. Aha. Und wir sind oben in der Felswand gehangen und haben halt von oben Kommandos runtergeschickt, wenn die wieder gestritten haben oder so. Also es war schon ein bisschen krass.
Ja,
und dann 2010 war das eben so, dass wir eine lange Tour hatten am Untersberg, so mit 7-8 Seillängen. Und da ist dann ein tödlicher Unfall passiert. Und ich habe dann eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Und ich habe diese Endlichkeit mitbekommen und ich habe den immer wieder schreien hören in der Nacht. Ich habe den auffallen, aufprallen sehen und ich konnte auch kein Seil mehr in die Hand nehmen. Ich habe dann so gezittert und habe halt dann zum Klettern aufgehört. Und damit hat sich auch für uns was geändert, weil ja plötzlich ich nicht mehr mit konnte mit meinem Mann. Und das Zweite war dann, dass meine Tochter, die war dann 12, plötzlich angefangen hat, sie hört Stimmen, sie kann nachts nicht mehr schlafen und dann, sie braucht Musik und sie braucht Krach in der Nacht und Licht. Und dann habe ich eine befreundete Kindertherapeutin gefragt und die hat gesagt, du machst jetzt eine Familienaufstellung. Ich habe gemeint, wieso ich? Die hat doch ein Problem. Nein, das machst jetzt du. Also dann bin ich zur Familienaufstellung gegangen. Mein Gott. Da ist dann losgegangen. Also so viele Themen sind da geöffnet worden. Na klar, die ich alle mit mir rumgeschleppt habe. Und da aber in meiner Ursprungsfamilie halt so der Intellekt ganz oben stand, war halt alles, was so Psychotherapie, Psychiater, das war alles, ja, das sind die Schwachen, die das brauchen und unsere Familie braucht das nicht und das ist total verpönt. Also ich habe mir da jetzt auch keine Hilfe bei einem Fachmann gesucht, sondern ich habe gedacht, mit meinem Intellekt komme ich da irgendwie klar. Das aber, was da in der Familienaufstellung passiert ist, war schon ziemlich spooky und hat mich dann schon wirklich zum Nachdenken gebracht. Und dann hatte ich so in demselben Zeitrahmen eine Ausstellung mit meinen Bildern bei einer Tiermesse.
Also Kunst hat dich bis dahin schon die ganze Zeit begleitet.
Hat mich, genau, immer schon begleitet. Und die, den Ausstellungsstand habe ich mir mit einer Frau geteilt. Die habe ich vorher nicht gekannt, die wurde zugeteilt. Und die saß dann so da hinten und ich hatte vorne meinen Stand und hatte meine Bilder im ganzen Bereich aufgehängt, also von der Messe. Und dann kamen, und die hat Tierkommunikation angeboten. Und die Menschen mit ihren Tieren kamen immer zu mir und haben gefragt, ja, kann ich Ihnen helfen? Und ich, nein, ich bin das nicht, ich bin die Künstlerin, die sitzt da hinten. Und dann kam die mal zu mir und hat gesagt, sag mal, fällt dir nichts auf? Und ich so, was soll mir auffallen? Die kommen doch alle zu dir? Und ich, ja, aber weil ich da vorn stehe. Nein, nicht weil du da vorn stehst, du ziehst die an. Und ich, ja, was, nein. Und dann ist rausgekommen, sie ist eine Schamanin. Und in den Zeiten, wo wir halt, das hat länger gedauert, paar Tage. Und in den Zeiten, wo halt keiner da war, habe ich mich bei ihr hinten hingesetzt. Und dann hat sie mir eigentlich nur Fragen gestellt. Und ich habe so geheult. Die hat Fragen gestellt, die Wissensbereiche, die sie gar nicht wissen konnte und so geöffnet. Und er hat gemeint, du musst dich auf den Weg machen. Ach, das beschäftige dich doch mal damit. Und dann habe ich mir Bücher über den Schamanismus gekauft, habe dann in der Gegend von München jeden schamanischen Vortrag angeschaut. Da sind auch viele native Schamanen von aus der ganzen Welt nach München noch gekommen und haben Vorträge gehalten. Und dann habe ich auch an der Internationalen Akademie für Schamanismus, die haben mehrere Standorte, habe ich eine Grundausbildung in Schamanismus gemacht und habe dann schon ein bisschen angefangen zu arbeiten. Und dann war ich bei einem Wochenende, einem verlängerten von Galsan Chinak, ist ein Mongole. Und das war besonders, weil bisher alle Schamanen, wo ich war, immer einen Übersetzer brauchten. Die hatten immer ihre native Sprache und mussten übersetzt werden. Und dieser Galsan Chinak, der spricht perfektes Deutsch. Und der hat jetzt eben dieses Seminar gegeben und von 60 Leuten war ich die Einzige, die keine Probleme hatte. Die waren teilweise todeskrank, hatten ganz schwere Probleme, ganz schwere Krankheiten und haben sich von dem Heilung erhofft, also unheilbare Krankheiten. Ja. Und es war faszinierend zu sehen, wie dieser Mensch dem einen Mut für eine Zukunft und dem anderen Mut, den Tod ins Gesicht zu sehen, gegeben hat und Kraft. Und ich war eigentlich so der Beobachter, die Beobachterin und ich konnte ja nichts dazu beitragen. Mhm. Ich habe das alles beobachtet und mich in mir aufgesaugt. Und ganz zum Schluss, wo sich alle verabschiedet hatten, kam der dann zu mir, dann hatten wir Augenkontakt und hat gesagt, und du suchst deine Wurzeln in der Mongolei. Und ich habe den angeschaut, so, wie bitte? Und jetzt ist es bei mir so im Hintergrund gelaufen, diese Botschaft. Und da halt bei mir dieser ganze Umbruch war und ich mich halt auch total verändert habe, ist unsere Ehe belastet gescheitert. Worden und gescheitert. Mein Mann hat eine neue Liebe gefunden. Und ich habe mir gedacht, so, jetzt ist alles wurscht. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen und habe mir gedacht, naja, also tiefer kann ich eigentlich nicht mehr sinken. Ich kaufe mir jetzt ein Ticket nach Ulaanbaatar in die Mongolei, was mich da erwartet. Und da bin ich dann hingeflogen mit einem Rucksack, mit einem Zelt.
Das war die erste Reise, oder? Die erste große Reise ins Ungewisse.
Ins Ungewisse, ja genau. Also ich hatte einen Rucksack gepackt, mein Zelt, meinen Schlafsack, dann ein bisschen Proviant so vom Trekking halt noch, was ich halt so an Erfahrung hatte, ein Kochzeug, weil ja in der Mongolei, das sind Nomaden, also da ist ja eigentlich das in Zelt, in der Jurte, von einfach durch die Gegend reisen ist ja da eigentlich Standard. Und ich bin dann in einen Bus eingestiegen, den ich mir ausgesucht habe, also von der Richtung her. Ich wusste, in die Wüste geht es nicht, ich brauche irgendwie Wasser zum Überleben. In Richtung Sibirien war das dann und ich bin halt gefahren mit dem Bus, da sind ja die Straßen, die gibt es nur in der Mitte, in der City. Und danach sind es Staubstraßen und dann geht es ja sogar teilweise, fährt der Bus einfach über die Wiese auf irgendwelchen Pfaden. Und bis der halt nicht mehr weitergefahren ist. Und dann bin ich ausgestiegen und habe mein Zelt, habe meinen Rucksack genommen und bin halt einfach losgelaufen. Bin da Nomaden begegnet, bin gefragt worden, was ich denn da mache als Frau alleine. Und kein Mensch in der ganzen Mongolei geht zu Fuß, weil die Kinder, bevor die eigentlich laufen lernen, lernen die reiten. Mhm. Wenn, dann sind sie mit dem Pferd unterwegs. Mhm. Ich bin wirklich zu den Schamanen gekommen. Und bin dann von einem Meisterschamanen für ein Praktikum aufgenommen worden und habe dann dort lernen dürfen.
Und sind da viele Schamanen in der Mongolei?
Also man muss sagen, in der Mongolei ist eigentlich eine der wenigen Orte auf der Welt, wo es noch den ursprünglichen Schamanismus gibt, der sich halt im Verborgenen noch erhaltenen hat. Weil die nordamerikanischen Völker, also die haben ja eigentlich gar nicht mehr ihre Traditionen wurden ja eigentlich total vernichtet und dann kam es halt wieder in den Reservaten. Und bei uns, unsere wurde durch die Kirche, wurde auch alles zerstört, eigentlich was man an früheren Wissen da war. Und eigentlich, genau, in der Mongolei hat sich halt vieles erhalten. Und das ist aber ein Schamanismus, der hier in Europa nicht vermittelbar ist, weil der schon sehr strange ist, genau. Aber es hat mich zutiefst geprägt. Also ein bisschen mehr als ein Monat.
Okay.
Und wie ich dann wiedergekommen bin, dann ging es eigentlich so richtig los, dass meine Arbeit wirklich Erfolge und gezeigt hat. Und ich gemerkt habe, genau das ist genau das, was ich machen möchte.
Hast du da auch dann die Trennung verarbeitet?
Also im Grunde genommen habe ich da alles verarbeitet. Ja. Weil das war eine so krasse Erfahrung. Also der hat mich mitten in der Nacht irgendwo auf einem Waldpass ausgesetzt mit verbundenen Augen und hat mich irgendwann wieder abgeholt in den Morgengrauen.
Wer?
Der Schamane, mein Meister. Und du sitzt halt da, du sollst dich nicht bewegen, du hörst, da kommen Tiere vorbei, du wirst beschnüffelt, du wirst bekrabbelt, du weißt ja nichts, was da alles kommt. Du weißt nur, du musst zulassen.
Echt?
Weil wenn du dich wehrst,
oh Gott,
Also es geht darum,
ja, Hingabe
zuzulassen, mhm, die völlige Hingabe. Und das habe ich jeden Tag, krass, jede Nacht geübt. Und der hat mich, und da ich gerade in dieser Situation war, dass ich mir gesagt habe, naja, und wenn ich jetzt sterbe, ist ja, mir ja, das genau, auch egal, genau, ja, habe ich, ja, bin ich dadurch. Also es war,
aber
auch
es ist
so,
nichts,
dass
passiert. Also du hast dich immer passiert, sicher gefühlt.
Weil nein, ich habe mich völlig sicher, ja, und ich habe diesen Menschen vertraut und ich habe dadurch auch, also zum Beispiel eine Szene, du sitzt da in der Wiese, es ist wirklich richtig heiß und du hast in der Früh mal was zum Trinken bekommen und dann sitzt du da 4 Stunden und es ist aber nicht so zu meditieren, ja, aber es ist nicht wie beim Zen-Buddhismus, dass du deiner gewissen Haltung, sondern du kannst halt dann total in dich versunken, sitzt du da, aber du darfst nicht weg. Also auch wenn du aufs Klo musst, du darfst nicht weg. Und dir rinnt der Schweiß runter, du dehydrierst total. Die Sonne brennt, du denkst nur noch so, ich kann nie wieder aufstehen, alle Muskeln tun mir weh, die Verspannungen überall und du musst immer mehr loslassen, damit es irgendwo noch zu ertragen gibt. Und dann holen sie dich und dann kommst du in so eine Art, so ein Tipi aus ganz vielen Zweigen und Ästen, sodass es ganz dicke Wände hat aus lauter Botanik. Und da drin ist es ganz stickig und ganz dämmerig. Mhm. Und da sitzen dann 3 Schamanen mit Schamanentrommeln. Und du sitzt in der Mitte. In diesem Zustand wirst du dann hingesetzt auf ein Kissen, hinter dir auch noch. Und dann fangen die an, über deinem Kopf zu trommeln. Und dich beamt's weg. Das ist der Hammer. Du brauchst keine Drogen. Du bist irgendwo anders. Ja. Du verlässt deinen Körper, du fliegst irgendwo rum. Und die Mongolen, die sind ja der Meinung, ein Schamane ist nur ein Schamane, wenn er seinen Ahnengeist in sich hineinlassen kann. Mhm. Und ich habe das erlebt bei so Schamanen-Zusammenkünften. Die sitzen dann in der Nacht, die singen ihr Schamanenlied, trommeln dabei und trommeln sich in Trance, bis sie nach hinten fallen, ohnmächtig. Und dann ist es wie wenn da Marionetten hochgezogen werden, so an Fäden, richten die sich auf und dann sprechen die mit einer ganz anderen Stimme, teilweise mit einer anderen Sprache, haben eine ganz andere Gestik. Und die haben dann einen Übersetzer, der mit ihnen arbeitet. Und dann kommen halt die ganzen Dorfbewohner von überall, also oder die Mongolen, ja, also Dorfbewohner halt von diesen, ja, Jurtensiedlungen, die kommen von überall her und wollen eben Informationen von diesem Schamanen, der jetzt gerade sozusagen aus seinem Körper rausgetreten ist und seinem Ahnengeist, seinem Allwissenden Platz gemacht hat in seinem Körper. Und der redet dann mit den Leuten, die ein Thema vorbringen. Und der sagt denen, was für Medikamente sie nehmen sollen, okay, was für Kräuter, ja, was sie tun sollen, ob sie was für Arbeit, wo sie Geld verdienen können, egal mit was für Themen die kommen.
Vielleicht auch die Seelenthemen dann, ja.
Auch Seelenthemen, genau, aus allen Bereichen des Lebens. Und das dauert dann so 3-4 Stunden und dann sackt der wieder zusammen und ist halt total fertig und kann sich an nichts erinnern. Verrückt. Und das sollte ich üben.
Okay,
ich.
Ja.
Also ich wurde halt bearbeitet, um eben zuzulassen und aus meinem Körper aus meinem Körper, ja, rauszusteigen.
Genau. Und das war vor 10 Jahren. Und wie geht es dir heute damit? Also kannst du das oder hast du da geübt oder hast du das gelernt?
Ich habe das geübt und manchmal gelingt es mir auch, mich mit einem Vogel oben zu verbinden und die Welt von oben, ja, zu sehen oder so Sachen.
Meditierst du jeden Tag auch?
Also meine Meditation ist einfach in der Natur, indem ich mich eben mit den Bäumen verbinde, mit, ja, den Tieren, mit der Erde verbinde, mit der Natur, mit Pflanzen verbinde. Und das ist eigentlich das, was für mich der Schamanismus ausmacht, ja, dass wir mit allem verbunden sind, ja, auch mit unseren Möbeln, ja, mit, genau, unseren allem, was uns, ja, umgibt, ja, halt, ja, nicht nur mit den Menschen. Ja. Ja.
boah, krass, kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper, wirklich. Also, ich weiß gar nicht, wo ich sitzen soll. Vielen Dank erstmal fürs Teilen, weil erstmal für deine Offenheit, weil das waren jetzt doch sehr persönliche Themen, die du auch gesprochen hast. Also echt mega spannend. Und ich finde die Reise auch super inspirierend, weil man muss sich erstmal trauen, dass man erstmal drüber spricht, aber auch den Weg zu gehen.
Ja.
Und wie du es jetzt beschrieben hast, gab es ja schon einige Stellen in deinem Leben oder einige Weichen in deinem Leben, die sich geöffnet haben, wo du einfach wusstest, okay, in die Richtung geht es nicht weiter, in die Richtung, was soll ich gehen? Und es waren ja einige Themen, die einfach persönlich belastend waren. Und wie du sagst, da ganz lang einfach sehr schüchtern und zurückhaltend und auch träumerisch. Mhm. Aber im Endeffekt war ja immer etwas verborgen, das deine Intuition dir irgendwie gezeigt hat, in welche Richtung dass du gehen sollst. Mhm. Und mit dem Wolf ist ja eigentlich, hat es eigentlich begonnen, der dich so ein bisschen angestupst hat.
Genau, ja. Genau, so ist es. Und es ist ja auch so, dass der Schamanismus oder jetzt als Heilerin bedeutet ja eigentlich für mich nur, dass ich einen Weg gegangen bin selber, jetzt wie ein Bergführer.
Ja.
Ich kenne diesen Weg, ich kenne diesen Berg und kann dann anderen zeigen, wo es am besten hochgeht. Mhm. Und genauso sehe ich auch meine Arbeit. Also ich habe schon einige Dinge überwunden, heilen können. Mhm. Ich weiß, wie das gegangen ist und ich kann jetzt anderen Menschen zeigen, wie sie das auch erreichen können. Und ich habe halt noch ein Potpourri von Mitteln, von Techniken erlernt, auch über die Hypnosetherapie, die diese schamanische Arbeit sehr gut ergänzt in unserem konventionellen Bild und Heilpraktiker für Psychotherapie ist einfach nur ein Titel, der mich befähigt, bestimmte Dinge anbieten zu dürfen und da anderen Menschen helfen zu können.
Und was ist so dein tägliches Repertoire?
Also die meisten, die kommen, sind wirklich traumatisiert, haben irgendwelche schlimmen Dinge erlebt in ihrem Leben. Teilweise wissen sie es gar nicht. Mhm. Und darum ist auch wichtig, von den Techniken her, dass man ganz sorgfältig und behutsam vorgeht, um eine Retraumatisierung auszuschließen. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, dann zum Heilungsprozess, dass man sich etwas vorstellen kann, eine Alternative. Dass man sagt, ja, also wie hätte es denn sein können? Wie hättest du dich dann gefühlt?
Ja.
Wie hättest dich in einem super Setting, wie hätte sich das angefühlt? Wie hätte sich es angerochen? Was hättest du gehört? Was hättest du gesehen? Und das mit allen Sinnen nachvollziehen zu lassen und dann zu ankern. Mhm. Und dann hast du sozusagen das Ding überwunden.
Also erstmal die komplette Hingabe. Und dann aber schon auch die Idealsituation vorzustellen, was ich haben möchte.
Ja.
Hast du dich mit all deinen Traumas dann in der Reise des Schamanismus beschäftigt? Sind die alle schon da oder ist das ein fortwährender Prozess? Also jetzt, wenn du die Skilehrergeschichte erzählst, das ist ja schon eine harte Nummer. Das dauert wahrscheinlich auch, bis man darüber hinwegkommt.
Also viel ist Vergebung, Anerkennen, dass etwas hat einfach so passieren sollen, warum auch immer,
das Vertrauen,
um dich zu entwickeln, um einen Weg zu gehen,
eine Erfahrung zu machen.
Genau, um die. Ja. Und im Grunde genommen habe ich auch verstanden, dass es gibt kein Licht ohne den Schatten. Und das weiß man als Künstler besonders, weil man ja dann sonst keine Gegenstände, also keine Formen, keine 3D-Effekte haben kann. Mhm. Drum ist halt der Schatten auch wichtig, weil man den halt überwinden kann und wieder ins Licht kommt. Sonst ist das Licht nichts wert.
Ja, genau.
Und das möchte ich eigentlich jedem wünschen, dass er sich seinen Ängsten stellen traut und da anfängt und möglichst, bevor man Kinder bekommt.
Mhm. Warum?
Na, weil man sonst die ganzen Themen weitergibt irgendwie. Mhm. Genau.
Ja. Denn sich aber, glaube ich, nicht so viele.
Ja, das wäre vielleicht noch so ein, was ich mir vorstelle, irgendwie für werdende Eltern oder so mehr. Aber das müsst halt irgendwer zahlen oder so, weil die haben ja meistens nicht viel Geld. Und Genau, das wäre schön, ja, wenn sich da was entwickeln würde. Gut, mit welcher Technik auch immer.
Ja, da können wir auf jeden Fall in der Schule auch mal anknüpfen.
Ja, ja,
genau. Da mal andere Themen nur mit einbinden würde. Gell? Was hat sich dann jetzt in den letzten 10 Jahren für dich noch alles ergeben?
Was sich entwickelt hat, war, also das ist auch noch ein anderer Themenkomplex mit Geschichten. Mhm. Mit meinem dann zukünftigen Mann habe ich eben klettertechnisch sehr viele Abenteuer erlebt. Und wir haben auch Trekking angefangen. Und eine der krassesten Erlebnisse überhaupt war, da hat noch kein Mensch darüber geredet. Da waren wir in Kalifornien und haben ein Stück vom High Pacific Crest Trail gegangen, der ja dann später über diesen Kinofilm Wild dann weltberühmt wurde. Und wir hatten da für 2 Wochen geplant, weil du musst 25 Kilo Rucksack mitschleppen und in der Sierra Nevada. Wir sind bis auf 4000 Meter hochgekommen, also in den Schnee auch rein und mit Zelt, Schlafsack, allem. Es gab keine Wege, es gibt keine Hütte, nichts. Und wir sind in den 2 Wochen genau 2 Menschen begegnet, die uns entgegengekommen sind. Wahnsinn. Also wir haben uns nur gekreuzt. Für 1 Stunde haben wir miteinander geredet. Mhm. Und das Thema ist halt, dass du für die ganze Zeit Nahrung brauchst. Und da du ja so viel verbrauchst durch die Anstrengungen, wir mussten jede Flussquerung, jede Bachquerung suchen und jedes Tal, welches geht es jetzt weiter? Weil es gab auch damals kein GPS, kein Handy. Wenn uns irgendwas passiert wäre, wir wären da gestorben. Mhm. Also es war wirklich, uns hätte kein Mensch gefunden. Es war sehr, ja, Risiko, dass wir eingegangen sind, aber es hat sich für uns gelohnt. Eine Situation war dann so, ich kann mich da noch so erinnern, der Alex war immer 1 Stunde vor mir, weil der schneller gegangen ist und er hat dann immer wieder gewartet, bis ich aufgeschlossen habe und ich setze mich auf so einen Felsen und tue mein Viertel Müsli-Riegel zum Mittagessen, ganz genüsslich und langsam kauen. Und dann sehe ich plötzlich, da kommt was auf mich zu. Und dann war das ein erwachsener Braunbär. Oh Gott. Und der kam immer näher und näher. Und ich bin aufgestanden, habe ich umgeschaut, kann ich irgendwo hochklettern? Da ist nichts. Diese Krüppeldinger da bringen keinen Schutz. Und ich war dann in so einer ausweglosen Lage und es war zwar völliger Blödsinn, aber ich habe angefangen, Alex, Alex, und habe nach ihm gerufen. Ja. Der hat mich natürlich nie hören können.
Ja.
Und je näher der Bär kam, desto lauter habe ich gebrüllt und ich habe mir am Schluss die Seele aus dem Leib gebrüllt mit Alex. Und der Bär hat dann gestoppt, hat sich dann aufgerichtet und hat wahrscheinlich sich gedacht, naja, also wahrscheinlich ist es nicht so einfach, dieses schreiende Etwas in den Krallen zu bearbeiten. Und hat sich dann so seitlich fallen lassen und ist dann davon getrottet.
Ach Gott.
Und ich halb am Herzinfarkt. Und ich bin halt dann wieder zum Alex aufgeschlossen. Ich habe den so zur Minna gemacht und habe den angeschrien und bin dann heulend zusammengebrochen. Er lässt mich hier im Stich und sterben. Und aber im Nachgang, also mir ist klar geworden, dass da überall Bären waren.
Ja.
Und da waren auch Wölfe, Kojoten und sind alle möglichen Tiere begegnet. Und wie ich daheim war, da habe ich mir gedacht, mein Gott, wie ist das langweilig hier.
Ja.
Also du bist so glücklich, wenn dir mal ein Reh über den Weg läuft.
Genau.
Und wann begegnest du einem Igel?
Ja.
Dann so, oh, da ist ein Igel und so weiter. Ja. Also gut. Und dann kam Bruno. Das war 2004, also 2006 ist er dann abgeschossen worden. Und ich habe mir gedacht, boah, in Bayern ein Bär. Wie wunderschön. Und mir ist das Herz aufgegangen.
Ja.
Und dann haben sie ihn abgeschossen. Und ich war so stinksauer und ich musste meine Wut irgendwie loswerden und ich habe ein Bild gemalt für Bruno.
Ja.
Und in dieses Bild habe ich meine ganze Enttäuschung und Wut hineingemalt. Und dann habe ich mich mit anderen vom Aussterben bedrohten oder die bei uns hätten sein können, mit Ich habe dann einen Wolf gemalt. Ja. Und ich habe dann mich noch mehr mit anderen Tieren beschäftigt, die vom Aussterben bedroht waren. Und die ganze Anklage in meine Bilder hinein. Gut, die Menschen haben sich das angeschaut, waren betroffen. Kein Mensch hängt sich sowas ins Zimmer hinein. Und außerdem, du machst den Menschen ein schlechtes Gewissen. Irgendwie bringt es das nicht. Und dann kam ja auch der Schamanismus langsam in mein Leben. Und ich habe gemerkt, nein, also das ist der falsche Weg. Ich muss den Menschen die Herzen öffnen für diese Tiere. Und dann habe ich halt angefangen, so Porträts, also wirklich die Persönlichkeit des jeweiligen Tiers rauszuarbeiten und zu sagen, ich gebe mir so viel Mühe, um dieses Tier zu porträtieren, das ist diese Mühe wert und das ist auch die Kunst wert. Und schaut euch das an und ob das jetzt eine Spinne ist oder ein Haifisch, jedes Tier, jedes Wesen hier hat das Recht auf seine Berechtigung zu sein, auf Leben. Und so ist eigentlich dann auch meine Krafttiere sind dann entstanden, dass ich dann Krafttiere male. Und 2011 habe ich dann gemeint, also ich möchte noch irgendwo hinreisen mit meiner Familie, wo möglichst viele Tiere sind. Und ich habe dann gegoogelt und habe gelesen, einer der ältesten Urwälder der Erde ist auf Borneo, Malaysia. Mhm. Und da ist auch eine der größten Artenvielfalt zu finden. Und ich habe mit meiner Familie geredet und ich möchte fotografieren und von diesen Fotos dann meine Bilder ausgestalten. Und dann haben wir beschlossen, okay, wir fliegen dahin. Einen Monat. Und wir waren dort und wir haben uns ein Auto gemietet und haben dann gemeint, na, wir fahren jetzt in den Urwald. Da war kein Urwald mehr.
Oh Gott.
Das ist alles voller Palmölplantagen.
Ach, der große Gott.
Abgeholzt, es ist unfassbar. Und das war 2011. Ja, ich weiß Wahnsinn, nicht, wie das heutzutage ist. Und meine Kinder sind hinten weinend gesessen, wie wir durch brennenden Urwald gefahren sind. 7 Stunden durch Plantagen und nichts, bis du dann irgendwo hinkommst, wo dann groß Urwald und Tiere und die sind halt dann gedrängt natürlich alle aufeinander, weil die keinen Lebensraum mehr haben. Du siehst halt dann schon wahnsinnig viele auf einen Haufen, aber um was für einen Preis.
Ja.
Und uns sind dann auch Orang-Utans begegnet und wir hatten dann eine besondere Begegnung mit einem Orang-Utan, mit einer Dame, mit der Jackie. Und dann haben wir auch ihre Geschichte erfahren und wie ich halt dann daheim war, habe ich wieder, ich muss das irgendwie verarbeiten und keiner in meinem ganzen Bekanntenkreis wusste irgendwas über Palmöl. Und dann habe ich...
Ach so, Nutella. Nutella ist
in Nutella, das Nutella ist schlecht. Und ich habe dann Orang-Utans gemalt und habe mir dann gedacht, aus diesen ganzen Orang-Utans-Bildern will ich was tun, will ich, also nur eine Ausstellung, da erreiche ich zu wenig Menschen und ich mache ein Bilderbuch. Und dann habe ich diese Geschichte von der Jackie, der wir begegnet sind, als Bilderbuch gestaltet und habe dann dieses Konzept an 40 Verlage hier in Deutschland geschickt. Und alle haben mir geantwortet, das ist kein Thema, das interessiert keinen, das ist nicht erfolgreich, es sind sie nicht interessiert. Und ich habe mir gedacht, ey, nein, das kann es doch nicht sein. Und dann habe ich das Buch selber, wir haben halt Geld in die Hand genommen, haben das, ich habe einen Mini-Verlag gegründet und dann habe ich eine Druckerei gefunden und habe das drucken lassen und dann kam der Laster und hat das alles vor unsere Tür gelegt. Dann brauchst du natürlich sofort Platz, um das regensicher zu lagern, musste der Keller sofort, zack, alles irgendwie ausgeräumt, die Bücher rein. Und dann habe ich halt angefangen, die selber auch zu vertreiben. Das ist wahnsinnig mühsam. Ich habe noch immer welche daheim.
Ja.
Aber ich habe sogar einen Bilderbuchpreis dafür
bekommen. Wow, ach, richtig toll.
Also
herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Genau. Ist es auch dein Krafttier dann geworden oder der Orang-Utan?
Nein, ist es nicht.
Okay.
Nein.
Ist es immer das gleiche Krafttier, weil du gesagt hast, am Anfang war das der Wolf?
Wolf ist auch gegangen. Der so ein Krafttier ist ja nicht dein Lieblingstier, sondern ein Krafttier symbolisiert in seinem Archetypus, den wir hier sozusagen in unserer Kulturkreis damit verbinden, die Eigenschaften, die dir fehlen. Das heißt jetzt ganz plakativ gesagt, ein ungeduldiger Mensch würde eine Schnecke bekommen.
Okay, ja.
Ein ängstlicher Mensch, irgendein Raubtier. Und wenn du jetzt unterschiedliche Aspekte in deinem Leben hast, meinetwegen beruflich und privat oder für dich, dann könnten es auch zwei oder drei Krafttiere sein, die jetzt unterschiedliche Aspekte abdecken. Und wenn du jetzt geschafft hast, mit der Hilfe dieses Krafttiers, was dich dann immer begleitet, diese Fähigkeit auszuformen,
ja, für dich, auszufalten, entfalten.
Entfalten zu lassen, dann kann dieses Krafttier gehen und dann kommt vielleicht ein neues.
Das ist eine nette Erklärung, ja, cool. Ich habe mich schon mal gefragt, ist eigentlich das Krafttier, ja, man hat ja dann immer also eine spezielle Verbindung zu einem bestimmten Tier, wenn du es magst oder den Geruch magst. Zum Beispiel, ich liebe Pferde, Pferdegeruch liebe ich. Aber ich denke mir, muss es dann auch mit Krafttier sein? Das fühle ich irgendwie nicht. Aber ich habe mich ja noch nie wirklich mit Krafttieren beschäftigt. Aber das macht Sinn. Macht sehr viel Sinn, dass man da genau dann diese Fähigkeiten, die dieses Tier hat, was du nicht hast, dir geben kann in dem Moment. Voll schön, wenn du da so einfach diesen Beitrag leisten konntest und halt irgendwie was Gutes in die Welt tragen kannst mit dieser Geschichte von Borneo. Also ich glaube, jede Reise hat irgendwo seinen Zweck. Gell? Also jetzt warst du in der Mongolei, da hast du auch was ganz was Wertvolles für dich mitnehmen können und bist da einfach auf den Schamanismus nochmal in die Tiefe eingedrungen und hast das auch mit heimnehmen können, jetzt in Borneo, das Bilderbuch. Und wo warst du sonst noch?
Genau, also dazwischen war ich noch, also weil in der Mongolei bin ich geschickt worden nach Nepal, in den Himalaya.
Da ging es weiter, okay.
Ja, und dann bin ich dann, 2017 war ich dann im Himalaya und habe da eine Trekkingtour gemacht zu einer besonderen Gegend, die so uralt ist und wo es heißt, dass da der Ursprung des Schamanismus überhaupt herkommt und so, und wo ganz uralte Schriften gefunden wurden. Und dann habe ich mir nach dieser Tour, habe ich mir dann noch ein paar Tage im Süden gegönnt, weil ich eben Tiere. Und da gibt es den Chitwan-Nationalpark, das ist direkt an der Grenze zu Indien und das ist Dschungel schon wieder. Und dann habe ich mir dort, da war ich dann 5 Tage und habe dann einen Führer mir gebucht und zum Vogel beobachten, ganz in der Früh. Und dann sind wir aufgebrochen mit einem Esel, zuerst in den Urwald reingeritten und dann sind wir zu Fuß weitergegangen und er hatte nur einen Bambusstecken, so 2 Meter lang. Und er ist vorangegangen, so kleine Wege in dem Dschungel drin und hat halt dann, ja, da, schau mal hier. Also ich hätte nie nichts gesehen, weil vor lauter Blättern und sowas, du siehst einfach, du hörst die Tiere, aber du siehst da nichts. Ja. Und hat mir halt alle möglichen Vögel und ich fotografiere gern und habe da mit meiner Kamera dann rum. Und plötzlich war so ein Brüllen oder Rufen wie so Brunft von einem Hirsch. Und wir sind dann stehen geblieben und dann schaut er mich an und sagt, das ist wahrscheinlich eine Antilope. Möchtest du da mal nachschauen? Wollen wir da mal schauen? Und ich, ja, es müssen nicht nur Vögel sein, klar, Antilope ist auch toll. Ja. Dann sind wir vom Weg weggegangen. Ich gehe hinter ihm her und er mit seinem Bambusstecken vorne weg und kommen diesen Brüllen immer näher und dann hört es auf. Und dann bleibt er plötzlich stehen und ich laufe auf seinen Rücken auf und schaue über seine Schulter. Und 20 Meter von uns entfernt stolziert ein Tiger.
Wow.
Und dann bleibt er stehen und schaut uns an. Und ich sehe noch diesen Schwanz. Also ich habe ja eine Katze, ich weiß, wie Katzen. Und der hat halt nur so ganz leicht den Schwanz so bewegt. Wow. Und dann hat er wieder das Interesse verloren und ist weiter. Also wir haben den bei der Jagd gestört. Der wollte diese Antilope jagen. Und der Führer dann back zurück. Und wir sind dann zurück und zu dem Weg und dann run. Und ich bin hinter dem hergestolpert und er gerannt wie ein Blöder.
Oh Gott.
So, ja, ich weiß nicht wie lange. Und dann sind wir zu so einem hohen Hochstand, also so ein Beobachtungsposten, wo die für die Wilderer gegen, also weil die Rhinozerosse werden dort gewildert und Elefanten, und da haben die immer wieder solche Posten, wo immer irgendwann mal wer steht, und da war keiner, und wir sind dann da in diesem, da hoch die Treppe, und dann hat er gemeint, ja, vielleicht kommt der dann noch vorbei und wir müssen mal warten, bis der Tiger durch ist, und wir saßen dann eine Dreiviertelstunde da oben und der Tiger ist nicht gekommen und hat sich nicht interessiert. Und wie wir dann zurück sind zum Dorf, da hat er dann erzählt, dass wir diesen Tiger gesehen haben. Mhm. Und die haben alle, und dann hat er mir das übersetzt, und die haben gesagt, sie haben seit 10 Jahren gehen die in den Dschungel und die haben keine Tiger gesehen.
Ach, verrückt.
Und dass das ein Geschenk ist, dass ich diesen Tiger gesehen habe. Und die haben mich dann Miss Tiger genannt. Und ich habe nämlich auch einen Wanderblock, den ich dann Miss Tiger genannt habe.
Wie witzig. Ja, das ist ja eine richtig schöne Geschichte. Toll, oh Gott, ich habe so viele Fragen. Was bedeutet der Schamanismus für dich in kurzen Worten und wie bereichert er dein tägliches Leben?
Kurze Worte, ganz einfach, dass ich so viel mehr jetzt in meinem Leben habe, Kontakte eben dadurch, dass Pflanzen, Tiere, Bäume, Gegenstände auch noch für mich eine relevant sind und eine Rolle spielen und Energie mir geben, das ist unglaublich. Und diese Dankbarkeit und Liebe eigentlich zu allem, was ist, egal was ist, das ist herzöffnend.
Ja. Und die Heilarbeit, die du angesprochen hast, wie steht die in Verbindung mit dem Schamanismus?
Also, es ist ja so, dass der Schamanismus eigentlich allen Therapien und Religionen zugrunde liegt.
Der Kern, der, sozusagen.
Ja, der Ursprung. Mhm.
Oder der Ursprung.
Also der Schamanismus ist vor 40.000 Jahren entstanden und ist selbst aber kein Heilmittel und auch keine Religion, sondern es ist ein spiritueller Weg. Ist, dass eben Heilbelange oder Themen, die aufkommen, werden bearbeitet unter Einbeziehung eben nicht nur von den äußeren Umständen, vom Körper, von allen beteiligten Personen, sondern auch von der Geisterwelt, von der geistigen Welt, von Krafttieren, von den Ahnen, von Verstorbenen, von Flüchen, von Verwünschungen. Das wird alles mit einbezogen. Und später wahrscheinlich so zur Sesshaftwerdung des Menschen, also früher sind die ja alle Nomaden gewesen, da hat sich das dann gespalten und zu einer sichtbaren Welt und die unsichtbare Welt, also die, die sich um die materiellen Dinge kümmern, außen die Mediziner und die, die halt dann die geistigen Belange, das sind halt dann die Priester geworden, und da hat sich das dann gespalten. Der Grundgedanke vom Schamanismus ist eigentlich, dass in jedem Menschen irgendwas drinsteckt, eine Fähigkeit. Und es gibt kein Dogma im Schamanismus, es gibt auch kein Lehrbuch oder keine Regel, wie jetzt eine schamanische Arbeit abläuft, sondern es wird jeder Schaman, der jetzt diesen Weg gehen muss oder will, meistens muss man eher, der wird dazu gebracht, eben seine Fähigkeiten herauszufinden. Und jeder Schamane arbeitet anders. Es sind zwar der Grundgedanke oder die Einbeziehungen eben von diesen Energien sind bei jedem vorhanden, aber wie er damit umgeht, ist ja abhängig auch von unterschiedlichen Krafttieren, von unterschiedlichen Ahnengeistern, von unterschiedlichen Herkunft, von unterschiedlichen Genen, und darum arbeitet jeder anders.
Und wie können wir uns deine tägliche Arbeit vorstellen? Ist es hauptsächlich Kunst, oder wie steht dort der Schamanismus und die Kunst in Verbindung, und welche Leute finden dich?
Also die meisten finden mich als Schamanin, und die Kunst war früher ein größerer Bereich und ist jetzt sehr, sehr wenig geworden. Okay. Ich einfach kreativ sein muss in irgendeiner Weise, aber für mich war die Kunst nie jetzt, dass ich mich selbst verwirkliche oder so, sondern immer Arbeit.
Ja, okay. Mhm.
Ich bin auch Architektin geworden, also ich bin eine Planerin. Ich habe, das Bild ist in meinem Kopf drin und ich arbeite dann mit meinen Händen, mit meiner Technik so dran, dass es genau so wird wie in meinem Kopf. Und das ist teilweise ein Struggle, ein Kampf mit diesem Bild, weil es einfach nicht so will wie in meinem Kopf. Mhm. Und dann musst du es aber genauso. Mhm. Aber wenn es dann, wenn dann das reinkommt, dann so, dann ist das so faszinierend. Und ja, wenn das dann so das genau ausstrahlt, was ich möchte. Ja. Genau. Und das ist eigentlich auch, dass das viele sagen, dass meine Bilder eine Seele haben. Mhm. Und das ist eigentlich das Schamanische, was da drin steckt. Mhm. Dass diese Porträts, die ich mache, eben eine Wirkung haben nach außen. Ja, nicht einfach nur Bilder sind.
Nee, Aussagekraft. Ja. Schön. Du hast jetzt vorher gesagt, jeder hat eine Fähigkeit, die er mitnimmt. Hast du deine gefunden? Also ich glaube, Tiere ist ein Riesenthema. Oder ist es wichtig jetzt
also du erlebe? Meinst in der Kunst? Oder
im Schamanismus hast du vorher gesagt, du hast gesagt, der Ursprung des Schamanismus ist immer, dass jeder seine Fertigkeit oder seine Fähigkeit näher kennenlernt oder im besten Fall auch
also,
erfährt.
Genau, also ich denke, ich habe meine Technik entwickelt selbst und manche Schamanen, denen ich begegnet bin, die wären damit nicht einverstanden. Mhm. Weil, also das ist auch wie bei der Religion, was mich eigentlich dort stört, ist, dass das spirituelle Erleben wird den Menschen aberkannt, sondern das können nur die Mönche, die Priester wissen,
wo es langgeht,
die Erleuchteten. Und genauso ist das bei vielen Schamanen, die sagen, sie gehen auf die Reise und sie erleben dann irgendwas, diese schamanische Reise. Sie begeben sich in Trance für den Klienten und bringen ihm dann die Informationen, die sie bekommen in der geistigen Welt, bringen sie dann dem Klienten mit.
So wie du es ja beschrieben hast in der Mongolei. Der geht raus, es kommt aus Marionette, erzählt es den Dorfbewohnern
und erzählt es, wo es langgeht.
Und dann ist es wieder weg.
Genau. Mhm. Ich arbeite so, dass ich dem Klienten dazu bringe, dass er selber reist. Weil das halt viel unmittelbarer ist. Und dann kann er nämlich mit den Wesenheiten, die ihm da begegnen, selbst verhandeln und selbst Informationen noch, die er vielleicht zusätzlich braucht oder wo ich, also ich begleite dem, ich gebe denen den sicheren Raum, ich bin neben ihm auch in der geistigen Welt, aber derjenige macht es halt selbst. Und das ist eigentlich diese Arbeit, die ich für mich eben rausgefunden habe und meine Techniken und die ganz gut laufen.
Schön, richtig cool. Ah Gott, spannend. Und wie kann man Glaubenssätze oder Blockaden oder tiefe Programmierungen, die fest im Unterbewusstsein sitzen, erkennen und dann auch transformieren? Das ist wahrscheinlich ein Teil der Arbeit.
Ja, das ist jetzt wirklich... man muss dort mit sehr viel Fingerspitzengefühl und Feingefühl vorgehen und muss eben mit unterschiedlichen Techniken, die es gibt und die ich erlernt habe, schauen, dass man möglichst ohne eine Retraumatisierung zu erreichen, an den Kern, an das Thema kommt. Weil wenn jetzt jemand zu mir kommt, dann weiß der vielleicht gar nicht, dass er eigentlich total traumatisiert wurde und deswegen das alles seine Probleme ausgelöst hat. Also ist es halt wichtig, dass immer der Beobachter beobachtet den Beobachter und dann sieht man irgendwas und führt denjenigen dahin, dass der aus einer übergeordneten Blickwinkel sozusagen die Dinge zulassen kann, zu erkennen, die damals zu dem Problem geführt haben. Und im Anschluss eben ist es ganz wichtig zu sagen, was würdest du dir wünschen, wie würdest du gerne sein, was könntest du dir als eigene Fähigkeiten wünschen, auch dagegen zu sein, dafür zu sein, und da halt wirklich mit allen fünf Sinnen reinzugehen und das dann
wieder so verankern.
Genau, ja, genau, das war das.
Mhm. Cool. Und wahrscheinlich, weil du hast vorher gesagt, es ist ja auch ganz viel in der Kindheit, früher in deiner Kindheit, anti-autoritär war da noch überhaupt kein Thema, es ist ganz anders gelaufen. Wie vergleichst du das dann zur heutigen Erziehung oder Begleitung der Kinder? Weil du auch sagst, es ist sehr wichtig, dass du das am besten, im besten Falle beschäftigst du dich selber mit dir, bevor du Kinder kriegst. Aber wie siehst du da den Unterschied zur heutigen Welt? Meinst du, wir sind schon ein bisschen weiter in der Richtung fortgeschritten?
Ja, also, Kinder zu schlagen. Ja. Also bei mir war es ja auch so, dass in der Grundschule die Lehrer noch das Recht hatten, die mit einem Lineal zu schlagen oder den Rücken oder so. Und das ist ja jetzt absolut tabu. Und auch bei den Eltern ist es gut, was hinter den Türen stattfindet. Das wissen wir natürlich nicht.
Ohrfeigen, glaube ich, ist
genau.
So,
aber so im Hintergrund wissen eigentlich alle, dass das nicht in Ordnung ist.
Ja.
Und das, was auch ganz wichtig wäre, oder als Gedankengang, also was mir jetzt auch mit meiner Enkeltochter wieder voll aufgefallen ist, wenn jetzt andere Säugetiere auf die Welt kommen, wenn du ein Schaf siehst, eine Kuh, die fällt da raus, dann wird das abgeschleckt, dann kommen andere aus der Tierfamilie und helfen dem Kleinen auf und innerhalb eigentlich von einer Stunde kann das Schaf hinterherlaufen.
Das sind nur wir als Menschen, die nicht gleich gehen können.
Genau, aber die Menschen sind also werden eigentlich in eine absolute Hilflosigkeit und Abhängigkeit hineingeboren. Ja. Gut, die anderen müssen auch gesäugt werden, sind natürlich auch abhängig von der Mutter, aber so lange, und diese Hilflosigkeit, diese Abhängigkeit und Ausgeliefertheit. Ja. Und um da sozusagen dann einen positiven Kern in dieses Gefühl reinzubringen, ist es wichtig, das Kind bei allem, was es macht, eigentlich nicht niemals zu kritisieren, sondern zu sagen, wow, hast du das toll gemacht.
Ja.
Loben.
Ja.
Aber
die Amerikaner machen das ganz extrem so, weil ich war 2009 mal Au pair. Also da gibt es eigentlich nicht, das ist falsch oder nein, das hast du jetzt nicht gut gemacht, sondern du hast es gut gemacht, aber vielleicht machst du das nächste Mal vielleicht nur so ein bisschen anders. Oder was? Also immer trotzdem gut. Natürlich, dann kann man nur ein bisschen was hinzufügen. Aber erstmal nicht sagen, was ist denn das jetzt?
Oder ja, genau.
Ja. Kritisieren. Mhm. Ja. Aber guter Punkt, dass du es jetzt von der anderen Richtung nur sagst. Ja. Mhm. Und ich wollte jetzt nochmal auf die Krafttiere zurückkommen. Und zwar, welche Krafttiere gibt es und wie finde ich eben heraus, welches meinst du, wenn ich jetzt zu dir käme und sage,
du willst dein Krafttier
wissen. Ich möchte gern dann,
genau. Also erstmal, Krafttier kann alles sein, also eben auch ein Regenwurm und auch eine Spinne.
Schnecke.
Auch eine Schnecke. Aber auch ein Riesenwalfisch oder es kann auch ein Einhorn da sein, obwohl es das eigentlich nicht, oder ein Drache, weil es ja ein Archetypus ist. Und herausfinden tust du das und das ist ein wunderschönes Erlebnis auch während einer schamanischen Reise. Mhm. Und das ist ein Trancezustand, wo du in deine Seelenlandschaft geleitet wirst und teilweise manche, die sehen da einen ganzen Zoo von Tieren. Das ist teilweise hyperrealistisch, wie wenn du in einem Superfilm drin bist und selber der Protagonist. Und eines dieser Tiere gibt sich halt dann zu erkennen und mit dem kannst du in Kontakt treten und da schließt du dann Freundschaft und es dauert eine Dreiviertelstunde das Ganze so ungefähr und dann gibt es halt ein Vorgespräch und du brauchst vorher dann noch einen sicheren Ort, von dem aus du da in deine Seelenlandschaft gelangen kannst und der wird auch herausgefunden und in dieser Zeit wird halt mit der Schamanentrommel getrommelt. Ich rede ganz wenig, ich begleite dich und es ist ein sehr intensives Erlebnis. Und dann hast du eben den Kontakt mit deinem Krafttier, den Erstkontakt geschlossen und dann hast du das immer bei dir. Mhm. Du kannst es immer visualisieren und es begleitet dich auch. Manche sagen, das ist richtig spürbar. Mhm.
Zu dem Krafttier, du hast da ein selbstentwickeltes Kartenset auch entworfen. Möchtest du uns da kurz nur was dazu berichten? Und genau, ja, was ist das und wie hast du das selber wahrscheinlich auch gemalt, oder?
Ja, genau. Also das hat jetzt 10 Jahre so ungefähr gedauert, weil ich jedes Bild, was da drauf ist, selbst gemalt habe. Habe dann auch noch Texte dazu geschrieben und das Besondere dran. Also ich habe halt gemerkt, ich habe auf meinem Haus, auf meiner Hauswand, habe ich einen lebensgroßen Leoparden gemalt. Und die Leute gehen vorbei mit ihren Kindern und sagen, schau mal, der Tiger. Also ich habe mir gedacht, wieso wissen die nicht, dass das ein Leopard ist? Gleichzeitig ist es so auch, dass die Menschen Powerfood aus dem Himalaya, aus Südamerika bestellen, aber gar nicht wissen, was für Wirkungen die Löwenzahn oder Brennnessel haben. Und ich würde mir wünschen, dass sich die Menschen halt wieder mehr mit der Natur, mit dem, was sie umgeben, aber auch mit, auch wenn es fremde Tiere sind, aber halt wieder sich mehr auseinandersetzen mit dem jeweiligen Wesen. Und dann habe ich mir gedacht, ich kombiniere da in diesem Kartenset eben nicht nur die Krafttiere, sondern auch noch mit Heilsteinen, mit Mineralien, da kennen sich ja noch weniger Leute aus, und mit Pflanzen, wobei ich die nur als Räucherpflanzen angebe, weil ich ja niemanden sagen darf, dass er irgendwie, dann müsste ich ja pharmazeutisch eine Ausbildung haben. Das geht nicht.
Kein Heilversprechen.
Genau, kein Wirkungsversprechen, also pharmakologisch gesehen. Und ich habe da die unterschiedlichen ausgetestet, also diese Drillinge sozusagen, die zusammenpassen und die sich in ihren Botschaften ergänzen. Und da ist halt auf jeder Karte ist jetzt eben ein Krafttier mit einem Stein und mit einem Heilkraut und dann noch einem Oberbegriff und einem Satz drauf. Man könnte sich dann diese Karte ziehen jeden Tag als Botschaft für den Tag. Oder halt auch, um jetzt wie beim Tarot zu sagen, ich will eine Botschaft für die Vergangenheit, für die Zukunft, für die Gegenwart oder für eine Entscheidung. Was hat die Frage beeinflusst, was wäre eine mögliche gute Entwicklung, was wäre eine schlechte Entwicklung und sich halt so unterschiedlich diese Karten, mit denen arbeiten zu können.
Ja, genau. Ach cool, sehr schön.
Und das habe ich auch wieder an mehrere Verlage geschickt und habe da Absagen bekommen und das habe ich nun auch wieder selbst produziert. Und das ist noch ganz jung, das ist erst ein paar Monate
alt. Ja, cool, alt. Das werden wir auf jeden Fall hier auch mit verlinken dann am Ende.
Ja, danke schön.
Ja, ja sehr gerne, auch genau. Das Buch. Genau, ja. Doch, ja, das machen wir auf jeden Fall, das schreiben wir dann mit rein. Okay. Ja, cool. Zum Schluss würde ich dich noch bitten, dass du einen Wunsch oder im Hier und Jetzt, was hast du für einen Wunsch oder was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben? Hast du irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Außer, dass du jetzt schon sagst, mehr zur Natur wieder zurückzufinden.
Aber ja, also mein Leitspruch ist eigentlich, was ich auch weitergeben möchte. Je mehr du die Welt liebst, desto schöner wird sie für dich.
Schön.
Das heißt, je mehr du Aufmerksamkeit, Liebe der Umgebenden, den Dingen, die dich umgeben, widmest, desto mehr bekommst du auch zurück.
Ja. Anziehungsgesetz, gell?
Genau,
ja.
Genau. Schön. Das Gesetz der Resonanz.
Ja, genau. Resonanz, genau.
Ja, genau.
Schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, ja, dass du da warst. Es war wirklich richtig schön. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg und dass ganz viele Personen dich finden und den Schamanismus auch irgendwie spüren und leben und weitergeben. Und ja, einfach alles, alles Liebe für dich. Danke, dass du
Dankeschön,
da warst.
Dankeschön, liebe Lisa, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast und für dieses schöne Gespräch.
Es war mir eine Ehre. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir wünschen euch auch einen wunderschönen restlichen Tag. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes. Und ja, wie immer, lasst es euch gut gehen und macht es euch schön. Bis zum nächsten Mal.